Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
Einen wunderschönen guten Morgen. Danke, dass ich heute bei euch sein darf. Wir sind ja öfter bei euch, manchmal auch mit mehreren aus unserer Gemeinde, aus unserer Gründungsinitiative. Ihr seid ja Patengemeinde zu uns. Wir danken euch, dass ihr uns schon eine geraume Zeit unterstützt in Flotow. Und nicht nur finanziell. Ich weiß, dass viele auch für uns beten. Ganz herzlichen Dank dafür. Wir haben uns, dank des Wirkens des Heiligen Geistes, gemausert von einem Hauskreis zu einer Hausgemeinde. Könnte man so sagen. Wir sind im Hauskreis meistens so zwischen 15 und 20 Personen und manchmal im Gottesdienst, wenn noch Gäste dabei sind, sogar bis zu 30 Personen. Und das ist natürlich etwas, was man nicht machen kann, ne? Dass Leute Hunger nach Gottes Wort haben und dass Leute kommen und Gemeinschaft suchen, das ist ein Geschenk von Gott und da sind wir ihm sehr dankbar für. Ich habe gebetet, was für euch dran ist. Wir sind ja nicht jeden Sonntag hier, wir kriegen ja nicht alles so mit, obwohl wir schon immer mal so mitkriegen, was so sich bei euch so tut. Aber einfach was Gott mir so sagte, was er auf dem Herzen für euch hat. Ich möchte nicht verraten, wie das Thema heißt. Kommt gleich. Ich habe erst eine Frage. Wer von euch ist beim Lesen von alttestamentlichen Berichten, also irgendwelchen Geschichten oder Berichten aus dem Alten Testament, schon einmal auf den Begriff Höhen oder Höhenheiligtümer gestoßen? Hebt doch mal eure Hand. Höhen oder Höhenheiligtümer? Ja, sind so ein paar einzelne. Einige haben das also schon mal entdeckt. Mit Höhen sind in vielen Fällen, wo der Begriff im Alten Testament genannt wird, nicht nur Höhen, also so nicht nur Anhöhen von Bergen gemeint, sondern Heiligtümer, die auf Berganhöhen erbaut wurden. Sie werden im Alten Testament 117 Mal erwähnt. Es waren Zentren für kanaanäische Götzenanbetung. Und die Kanaanäer, das waren die Menschen, die in dem Land lebten, in das Gott Abraham geführt hatte. Gott, so kann man in 4. Mose 33, Vers 51 und 52 nachlesen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich da schon den Vers aufgeschrieben habe. Können wir da einmal... Genau, da kommt's schon. Könnt ihr mitlesen? Gott, so kann man in 4. Mose 33, 51 und 52 nachlesen, hatte den Israeliten befohlen, wenn ihr über den Jordan in das Land Kanaan zieht, dann sollt ihr alle Bewohner des Landes vor euch her vertreiben und all ihre Götzenbilder zugrunde richten und alle ihre gegossenen Bilder sollt ihr zugrunde richten und alle ihre Höhen sollt ihr austilgen. Da die Israeliten jedoch leider oft nicht nach Gottes Willen lebten, klappte es mit dem Umsetzen dieser Anordnung damals nicht sofort. Doch immer dann, wenn die Israeliten gute geistliche Führer im Land hatten, vertrieben sie mehr von den Kanaanitern. Sie zerstörten dann auch die Götterstatuen und auch die Tempel und Altäre dieser heidnischen Götter. Eine der eben erwähnten Anordnungen Gottes kriegten die Israeliten jedoch über viele Jahrhunderte nicht umgesetzt, das Entfernen der Höhenheiligtümer. Wie war das möglich? Welche Auswirkungen hatte das auf den Glauben? Und wie schaffte es ein König schließlich doch auch die Höhenheiligtümer zu vernichten? Und was können wir von dieser Erfahrung für unseren Glauben heute lernen? Über diese Fragen möchte ich gerne mit euch heute Morgen unter dem Thema, wie unser Glaube wächst, wenn Höhenheiligtümer weichen, ein wenig nachdenken. Und ein erster Gedanke dazu: Höhenheiligtümer sind eine der geschicktesten Versuchungen, seit es Sünde gibt. Die Älteren erinnern sich vielleicht an diese Schokoladenwerbung, ne? Milka, die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt, ne? Wir können das so übertragen auf Höhenheiligtümer, eine der geschicktesten Versuchungen, seit es Sünde gibt. In 1. Könige 22 wird berichtet, und Josaphat, der Sohn Asas, wurde König über Israel im 4. Jahr Ahabs des Königs von Israel, wurde König über Juda im 4. Jahr Ahabs des Königs von Israel. Josaphat war 35 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 25 Jahre in Jerusalem, und der Name seiner Mutter war Azuba, die Tochter des Shilhi, und er ging den ganzen Weg seines Vaters Asa, er wich nicht davon ab, indem er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Und jetzt springen wir mal vor zu Vers 47. Auch rottete er aus dem Land den Rest der Tempelhure aus, die in den Tagen seines Vaters Asa übrig geblieben war, Und jetzt springen wir zurück auf Vers 44. Nur die Höhen wichen nicht. Zur Zeit des Königs Josaphats war in Israel etwas Mode, das wir heutzutage Synkretismus nennen. Man pickte sich aus den verschiedenen Religionen das heraus, was man gut fand, und bastelte sich daraus seinen eigenen ganz privaten Glauben. Kommt euch das bekannt vor? Ist in unserer Zeit auch wieder ganz stark so. Josaphat scheute sich da nicht, aus der Reihe zu tanzen. Er glaubte an Gott und begann ganz konsequent nach Gottes Willen zu leben. Das ist echt toll und soweit auch super gut. Doch in Vers 44 steht am Ende des zusammenfassenden Berichtes über Josaphats Leben ein kleines Wort. Es ist wirklich nur ein ganz kleines Wörtchen. Aber es offenbart ein großes Dilemma über Josaphats Leben. Es ist das Wörtchen nur. Josaphat lebte geradlinig mit Gott, nur in einer Sache war er inkonsequent. Die Höhenheiligtümer schaffte er nicht ab. Da handelte er nicht nach Gottes Willen. Im übertragenen Sinn steht der Begriff Höhen oder Höhenheiligtümer an dieser Stelle für Dinge in unserem Leben, die in Gottes Augen nicht richtig sind, die wir aber trotz Bekehrung oder geistlichem Neuanfang nicht aus unserem Leben verbannen. Wo und wie das in unserem Leben der Fall sein kann, kann bei jedem von uns ganz unterschiedlich aussehen. Mein Höhenheiligtum kann eine Sünde sein, die ich trotz der Bekehrung einfach weiter tue. Ich breche zum Beispiel mit allen früheren Sünden, nur nicht mit der Pornografie. Mein Höhenheiligtum kann eine unvergebene Schuld sein. Ich bekenne all die Dinge, die ich in meinem Leben falsch gemacht habe, nur den Ehebruch, den verheimliche ich weiter. Es kann sein, dass ich jemand nicht vergeben will. Ich vergebe allen Personen, die an mir schuldig geworden sind, nur meinem ehemaligen Chef. Dem verzeihe ich nicht, was er mir angetan hat. Mein Höhenheiligtum kann eine schlechte Angewohnheit sein. Ich verändere mit Gottes Hilfe mein ganzes Denken und Handeln, nur mit dem Tratschen und Klatschen, damit höre ich nicht auf. In einigen Bibelstellen, in denen es um Höhenheiligtümer im Alten Testament geht, deutet eine etwas andere Wortwahl des Berichtschreibers an, dass es auch noch andere Gründe gab, warum Höhenheiligtümer nicht entfernt wurden. Da heißt es zum Beispiel in 2. Könige 12, Vers 4, doch die Höhen wichen nicht. Da steht im Bericht also nicht das Wörtchen nur, sondern stattdessen das Wörtchen doch. Es geht hier um Menschen, die angefangen hatten, an den wahren Gott zu glauben und in Verbindung mit ihm zu leben. Ihr Vertrauen in Gott war jedoch nicht sehr tief. Deshalb vertrauten sie zusätzlich auch weiter auf die Hilfe von anderen Göttern. Diese Gefahr besteht übertragen auch heute bei uns. Es kann leicht passieren, dass wir Jesus vertrauen, aber gleichzeitig unser Vertrauen auch in andere Dinge setzen. Andere Dinge wie zum Beispiel unseren Arbeitsplatz, unsere Ausbildung, unser Einkommen, unser Versicherungssystem, unseren Staat, unsere Wirtschaft oder unsere Familie. Man könnte da noch viele Dinge hinzufügen. Und manchmal, wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann zeigt sich sogar, dass wir in die anderen Dinge mehr Vertrauen haben als in Jesus. Ein Bekannter von mir bemerkte vor ein paar Jahren, dass es dem Unternehmen, in dem er arbeitete, nicht so gut ging. Das Unternehmen steuerte auf eine Insolvenz zu. Er bewarb sich deshalb bei einigen anderen Unternehmen, unter anderem auch bei einem christlichen Werk. Das christliche Werk bot ihm einen tollen Arbeitsplatz als Leiter ihres Gästehauses an. Er verglich das dortige zukünftige Gehalt mit dem Gehalt, das er derzeit bekam. Das neue Gehalt wäre nicht schlecht gewesen, sogar höher als das eines FEG-Pastors, aber niedriger als sein derzeitiges Gehalt. Ich sagte ihm, hab keine Angst, wenn der Job von Gott ist, werdet ihr trotzdem sehr gut zurechtkommen. Mein Bekannter lehnte jedoch die neue Arbeitsstelle ab. Er vertraute mehr auf Geld als auf Gott. Schade. Ich glaube, mit der neuen Arbeitsstelle wäre auch sehr viel Segen in sein Leben und das Leben seiner Familie gekommen. Und den kann man nicht mit Geld erwerben. Wenn im Alten Testament von Höhenheiligtümern die Rede ist, wird fast immer auch erwähnt, dass an diesen Orten Schlacht- und Rauchopfer dargebracht wurden. Moment, doch, das war doch die richtige Folie schon. So etwas machen wir natürlich heute nicht mehr. Also wir gehen jetzt nicht irgendwo hin, errichten da so ein Altar und bringen da Schlacht- oder Rauchopfer dar. Und deshalb kann man denken, dass dieses Detail für uns heute keine Bedeutung mehr hat. Aber stimmt das? Opfern wir heute nicht auch? Frage, opfern wir heute auch? Wer opfert? Ich glaube, wir opfern alle. Wie? Inwiefern opfern wir? Wir opfern Zeit, Geld und Kraft. Wie wir unsere Zeit, unser Geld und unsere Kraft einsetzen, zeigt, wo unser Herz ist. Man kann daran sehr schnell erkennen, ob wir neben Gott auch noch andere Dinge haben, die uns genauso heilig und wichtig sind wie Gott. Oder sogar noch heiliger und wichtiger. In 2. Könige 17, Vers 11 heißt es, und sie brachten dort auf allen Höhen Rauchopfer dar, wie die Nationen, die der Herr vor ihnen gefangen weggeführt hatte. Übertragen stehen Höhenheiligtümer hier für Dinge, die wir den Menschen, die um uns herum leben, nachmachen, obwohl wir wissen, dass diese Dinge in Gottes Augen nicht richtig sind. Wir tun uns heute mit dem Zerstören von Höhenheiligtümern genauso schwer wie die Menschen damals. Wie ist das möglich? Ich glaube wirklich, Höhenheiligtümer sind eine der geschicktesten Versuchungen des Teufels, seit es Sünde gibt. Satan flüstert uns ein, mach dir keine Sorgen. Die eine Sünde, von der du trotz deiner Bekehrung immer noch nicht lassen kannst, die tust du ja nicht absichtlich. Grundsätzlich willst du ja mit Gott leben. Du bist halt schwach und fällst deshalb immer wieder auf die Nase. Aber das weiß Gott ja auch. Er wird dir da schon keinen Strick draus drehen. Vielleicht flüstert der Teufel auch in unsere Gedanken, nur auf Gott vertrauen? Damit kommst du aber nicht weit. Du musst auch schon auf andere Weise sehen, wo du bleibst. Oder er flüsterte uns ein, du investierst so viel in deine Arbeit, Da kannst du dich nicht auch noch ums Reich Gottes so viel kümmern. Du brauchst auch anderen Ausgleich. Investier daher ruhig viel Kraft, Zeit und Geld in dein Hobby, dein Auto oder sonst was, was dir Freude macht. Eventuell flüstert Satan auch in unsere Gedanken. Denk dran, du lebst noch in dieser Welt und kannst nicht ständig aus der Reihe tanzen. Wenn du das nämlich zu häufig machst, erklärt man dich irgendwann für verrückt. Du musst dich also schon ein ganzes Stück weit deiner Umwelt anpassen. Solche und ähnliche Einflüsse des Teufels sind so geschickt, dass wir die Höhenheiligtümer gar nicht als schlecht empfinden. Und weil wir sie nicht als schlecht empfinden, denken wir auch gar nicht daran, sie abzureißen. Wo Höhenheiligtümer weichen, bekommt unser Glaube eine tiefere Dimension. In 2. Könige 18 wird berichtet: Und es geschah im dritten Jahr Hoscheas, des Sohnes Elas, des Königs von Israel, da wurde Hiskia König, der Sohn des Ahas, des Königs von Juda. 25 Jahre war er alt, als er König wurde, und er regierte 29 Jahre in Jerusalem, und der Name seiner Mutter war Abi, die Tochter Sechariahs. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, nach allem, was sein Vater David getan hatte. Er beseitigte die Höhen und zertrümmerte die Gedenksteine und rottete die Aschera aus und schlug die eherne Schlange, die Mose gemacht hatte, in Stücke. Denn bis zu jenen Tagen hatten die Söhne Israels ihr Rauchopfer dargebracht und man nannte sie Nehushtan. Wusstet ihr das, dass die Israeliten die eherne Schlange, die Gott ihnen zu ihrer Errettung gegeben hatte, jahrhundertelang als einen Gott angebetet haben? Irre, ne? Er, also Hiskia, vertraute auf den Herrn, den Gott Israels, und nach ihm hat es seinesgleichen nicht gegeben unter allen Königen von Juda, noch unter denen, die vor ihm waren. Er hing dem Herrn an, er wich nicht davon ab, ihm nachzufolgen, und er bewahrte seine Gebote, die der Herr dem Mose gegeben hatte, und der Herr war mit ihm. In allem, wozu er auszog, hatte er Erfolg. Hiskia fiel nicht auf die vorhin genannten geschickten Einflüsterungen Satans herein. Er tat, was in den Augen des Herrn recht war. Das machte er nicht nur zu 75% oder 90%, sondern umfassend. Es wird deshalb extra erwähnt, dass er nicht nur die Götzenbilder und ihre Tempel und Altäre beseitigte, sondern auch die Höhenheiligtümer. Im Gegensatz zu vielen anderen vor ihm machte er wirklich ganze Sache mit Gott. Viele Menschen, ja selbst viele Christen denken, dass so ein total nach dem Willen Gottes ausgerichtetes Leben schrecklich langweilig sein muss. Aber das genaue Gegenteil ist der Fall. Hiskias Lebensbericht zeigt das ganz deutlich. Seine Entscheidung, in allen Lebensbereichen nach Gottes Willen zu leben, wirkte sich so klasse aus, dass mindestens 5 der Auswirkungen extra in dem Bericht, den wir eben gelesen haben, erwähnt sind. Sie sind dick gedruckt. Hiskia entwickelte ein außergewöhnliches Vertrauen auf den Herrn. Seine Beziehung zu Gott war so eng, dass es im Text heißt, er hing dem Herrn an und der Herr war mit ihm. Weiter heißt es, in allem, wozu er auszog, hatte er Erfolg. Das heißt, Hiskia bekam von Gott Macht und erlebte Siege. Das bedeutet ganz sicher nicht, dass es in Hiskias Leben keine Probleme gab. Also, dass es da keine Probleme mehr gab. Aber Gottes Segen stand deutlich über seinem Leben. Alles in allem lebte Hiskia eine so konsequente Nachfolge, dass es zusammenfassend über sein Leben im Text heißt, und nach ihm hat es seinesgleichen nicht gegeben unter allen Königen in Juda, noch unter denen, die vor ihm waren. Hiskias Leben macht deutlich, dass wenn Höhenheiligtümer aus unserem Leben weichen, unser Glaube eine viel tiefere Dimension bekommt. Außergewöhnliches Vertrauen in Gott, eine attraktive Nachfolge, eine super enge Beziehung zum Herrn, Vollmacht, Siege und Gottes Segen. All das sind Auswirkungen, mit denen wir als Christen heute auch rechnen dürfen. Wenn wir genauso konsequent wie Hiskia mit Gott leben. Nochmal, ich sage nicht, dass wir dann keine Probleme mehr haben werden. Aber der Segen Gottes wird auch in unserem Leben deutlich sichtbar. Da kommt einem natürlich die Frage, wie geht das? Wie zerstören wir Höhenheiligtümer? Angeregt durch eine englischsprachige Bibelarbeit, die ich im Internet entdeckt hatte, möchte ich uns eine Idee vorstellen. Ich habe sie mal so genannt. Die Hiskia-Methode, Heiligtümer zu zerstören. Bei dieser Methode stellen wir uns selbst, also jeder Einzelne von uns, uns selber von Zeit zu Zeit einige Fragen. Es sind Fragen, wie sie sich der Hiskia in seinem Kampf gegen die Höhenheiligtümer auch von Zeit zu Zeit gestellt haben könnte. Also sie stehen jetzt nicht so in der Bibel, aber das ist so eine Überlegung. Ne? Wie könnte der Hiskia da dran gegangen sein? Und also stellen wir uns vor, er hat sich diese Fragen gestellt. Die erste Frage lautet, habe ich mir erlaubt, eine lockere Einstellung zur Sünde anzunehmen? Gott wollte, dass die Israeliten die Kanaaniter aus dem Land vertreiben. Warum? Nicht, weil die Israeliten so tolle Leute waren, sondern weil Gott Sünde nicht auf die leichte Schulter nimmt. Die Kanaaniter sündigten so viel, dass Gott die Nase endgültig davon voll hatte. Leider lebten die Israeliten kurze Zeit später selber auch nicht besser. Im Gegenteil, obwohl sie sahen, was den Kanaanitern passierte, nahmen sie Sünde auch total locker. König Salomo zum Beispiel hatte 1000 Frauen, viele davon aus heidnischen Nationen. Als er alt war, schafften sie es, ihn zu überreden. Er baute 2 Höhenheiligtümer, wo seine Frauen ihre Götzen anbeten konnten. Scott Morton von den Navigatoren erzählt in einer Bibelarbeit, als junger Christ war ich erstaunt, dass ich einmal jemanden Folgendes beten hörte. Gott, hilf mir, dich zu lieben und die Sünde zu hassen. Gott, hilf mir, dich zu lieben und die Sünde zu hassen. Hiskia hatte so ein Herz, das Sünde total verabscheute. Erlaubst du dir, mit Versuchung zu flirten? Erlaubst du dir, mit Versuchung zu flirten? Bete, dass Gott dir hilft, Sünde zu hassen. Eine zweite Frage. Lasse ich es zu, dass frühere Fehler mich stoppen? Von König Salomo bis König Hiskia hatten 30 Könige, 12 von Juda und 18 von Israel, es nicht geschafft, die Höhenheiligtümer aus ihrem Land zu entfernen. Selbst Könige, die als gut bezeichnet wurden, wie zum Beispiel Asa und Josaphat, kriegten das nicht auf die Reihe. Aber etwas sagte Hiskia, dass frühere Fehler nicht unsere Zukunft bestimmen dürfen. Wir sollten das nachahmen. Frühere Fehler dürfen auch nicht unsere Zukunft bestimmen. Weder die von unseren Vorfahren noch unsere eigenen. Dritte Frage. Bin ich ein christlicher Einzelgänger? Anstatt die Nationen Israel und Juda dazu zu drängen, die Höhenheiligtümer nicht mehr zu besuchen oder sie sogar abzureißen, rekrutierte Hiskia eine Gruppe von treuen Menschen, und zwar die Leviten. Diese Leute halfen sonst den Priestern beim Tempelgottesdienst und bei den Opferungen. Innerhalb von 16 Tagen, von nur 16 Tagen, reinigten die Leviten den gesamten Tempel und warfen alle Utensilien hinaus, die für Götzenanbetung gebraucht worden waren. Dann veranlasste Hiskia eine coole Anbetungsfeier. Das kann man da im Alten Testament nachlesen. Die Leviten rockten auf Neudeutsch über die Bühne. Das habe ich jetzt mal so natürlich in meine eigenen Worte gefasst, aber übertragen steht das wirklich da. Der Saal tobte. So sehr haben die Anbetung gemacht. Und schließlich sandte Hiskia Boten ins ganze Land und lud jedermann ein, die nächste Passamalfeier, doch nicht alleine an seinem Höhenheiligtum, sondern mit tausenden anderen in Jerusalem als ein grandioses Volksfest zu feiern.
Obwohl manche der Boten abgelehnt wurden, kam es in Jerusalem zu einem historischen Passafest. Gott wirkte dort so stark, dass die Passafest-Teilnehmer danach selber durchs Land zogen, um Götzenkultstätten abzureißen. Es begann mit ein paar Leuten, die Hiskias Idee, Gott von ganzem Herzen nachzufolgen, unterstützten. Bitte Gott, dir auch Leute zu zeigen, die dich unterstützen. Und wenn du so eine Gruppe um dich herum findest, dann zieht das wieder andere an. Vierte Frage. Konzentriere ich mich darauf, Sünde zu beseitigen oder darauf, Gott zu gefallen? Hiskia versuchte nicht verzweifelt, die Menschen davon abzuhalten, weiterhin zu den Höhenheiligtümern zu gehen. Stattdessen stellte er die wahre, gottzentrierte Anbetung im Tempel wieder her. Das Volk erkannte dadurch, dass Gott ihnen doch schon alles bot und sie die Götzen wie Baal und Ashtoreth und wie die alle damals hießen, gar nicht brauchten. Sie erkannten, dass sie bei Gott sogar etwas viel Besseres haben. Obwohl es kontraproduktiv erscheint, wird Sünde nicht dadurch besiegt, dass man sich darauf konzentriert, sie loszuwerden. Ich sage das nochmal, obwohl es kontraproduktiv erscheint, wird Sünde nicht dadurch besiegt, dass man sich darauf konzentriert, sie loszuwerden. Konzentrier dich stattdessen darauf, sie durch etwas zu ersetzen, das Gott gefällt. Ich weiß nicht, ob ich es aufgeschrieben habe. Nee, habe ich scheinbar nicht. Im Psalm 34, Vers 14 heißt es, weiche vom Bösen und tue das Gute. Oder tue Gutes. Suche Frieden und folge ihm. Weiche vom Bösen und tue Gutes, suche Frieden und folge ihm. Wenn wir Gutes tun, dann erledigt sich irgendwann das Böse von ganz alleine. Das heißt, um ein sündhaftes, natürlich brauchen wir Vergebung, das mit eingeschlossen. Aber nicht dieses darauf konzentrieren, ich will das nicht mehr tun, ich will das nicht mehr tun, nein, ich will das nicht mehr tun. Das bringt nichts. Das macht es nur schlimmer, dann fallen wir nur noch schneller auf die Nase. Wenn wir Gutes tun, dann erledigt sich das von alleine. Das heißt, um ein sündhaftes Muster zu beseitigen, finde einen gottgefälligen Ersatz. Fünfte Frage. Habe ich jemals ausprobiert, was passiert, wenn ich mein Vertrauen ganz allein auf Gott setze? Hiskia vertraute auf Gott und er wurde nicht enttäuscht. Wenn wir alle Leute aus der Kirchengeschichte, die es wie Hiskia ausprobiert und ihr Vertrauen allein auf Gott gesetzt haben, jetzt heute Morgen hier hätten und interviewen würden, was würden diese Leute sagen? Ich bin mir hundertprozentig sicher, sie würden alle sagen, Gott hat uns nie enttäuscht. Nie. Es war gut, dass wir unser Vertrauen allein auf Gott gesetzt haben und nicht noch auf irgendwelche anderen Dinge. Sechste Frage. In was investierst du deine Zeit, deine Kraft und dein Geld? Wie du Zeit, Geld und Kraft investierst, zeigt, wo dein Herz ist. Umgedreht wird sich dein Herz dahin wenden, wohinein du deine Zeit, deine Kraft und dein Geld investierst. Wisst ihr noch, wohinein der König Salomo seine Kraft investierte? Anfangs investierte er sie ins Reich Gottes, in den Tempelbau und solche tollen Sachen. Und wohinein investierte er sie später? In seine 1000 Frauen, 700 Hauptfrauen und 300 Nebenfrauen. Und was war das Ergebnis? Im Alter schafften sie es, ihn immer mehr von Gott wegzubringen. Sein Herz war nicht mehr so richtig bei Gott. Er baute Höhenheiligtümer. Mach es wie Hiskia. Investier ins Reich Gottes. Dann ist dort auch dein Herz. Siebte Frage. Habe ich das, was ich glaube, nur von meinen Vorfahren übernommen oder ist es biblisch abgedeckt? Viele Könige taten damals einfach nur das, was ihre Vorfahren auch schon getan hatten. Dadurch fiel ihnen überhaupt nicht auf, dass sie gar nicht den ganzen Ratschluss Gottes in ihrem Leben und in ihrem Königtum umsetzten. Lasst es uns wie Hiskia machen. Lasst uns neu in die Bibel schauen und gucken, was steht denn da? Leben wir das? Lebe ich das? Lebe ich das in allen Bereichen? Zum Abschluss. Höhenheiligtümer sind verführerischer, wenn wir an die Lüge glauben, dass Gott uns nicht alles geben kann, was wir brauchen. Sünde verführt dadurch, dass sie uns glauben macht, dass sie unsere Sehnsüchte und Bedürfnisse besser stillen kann als Gott. Aber Gott hat schon alles gegeben, was du brauchst. Alles. Vertrau ihm voll und ganz. Höhenheiligtümer machen uns oft auch glauben, wir bräuchten neben Gott noch etwas anderes, in das wir unser Vertrauen setzen können. Aber Gott ist alles, in das wir unser Vertrauen setzen müssen. Und wenn wir das ausprobieren, werden wir es erleben. Gott segne uns dazu. Amen.